Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Wenn Sie mal eine lahme Gesprächsrunde aufmuntern wollen, dann schneiden Sie doch einfach das Thema Schule an. Dann haben Sie ganz schnell eine heftige Diskussion, weil nämlich jeder was dazu beitragen kann. Jeder war mal auf einer Schule oder hat Kinder auf der Schule oder arbeitet sogar an einer Schule. Die einen finden dann, Kinder können nichts mehr. Die anderen beklagen den Stress, den Schüler haben, Schülerinnen haben. Die einen wünschen sich gemeinsames Lernen, so lange wie irgend möglich. Die anderen sehen dadurch die Chancen der Kinder schwinden. Was soll diese Schule unseren Kindern aber eigentlich beibringen? Das wollen wir heute mal erkunden. Was ist eine gute Schule? Diese Frage möchte ich besprechen. Diskutieren Sie mit über den Mikrokosmos Schule. Erzählen Sie von Ihren Erfahrungen als Schülerin, als Eltern, Tante, Lehrer. Alle sind hier eingeladen unter der 0800 225 42254 oder auch schriftlich gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Sie können sich auch bei Facebook beteiligen, haben wir übrigens schon ein paar Einträge. Werner Gehring schreibt zum Beispiel, es wäre wichtiger, Erfahrungen mal anzuhäufen rund um Leben und Schule anstelle eines Für und Gegen von Modellen. Einfach mal quasseln statt beweisen und besser wissen. Also in diesem Sinne kommen wir heute bestimmt wunderbar ins Gespräch. Meine Gäste hier, beziehungsweise in Frankfurt im Studio, scheinen erstmal sehr gegensätzliche Meinungen zu vertreten, jedenfalls was ihre aktuellen Bücher ahnen lassen, die da heißen, ist unsere Schule zu blöd für unsere Kinder? Das ist das eine. Das andere lobt den LehrerInnen. Ich begrüße die langjährige Leiterin der staatlichen Montessori-Oberschule in Potsdam. Schönen guten Morgen, Ulrike Kegler.
Guten Morgen.
Sie loben Ihren Berufsstand. Das Gegenteil erwartet man im Buch von Jürgen Kaube, Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der sich seit Jahren intensiv mit Bildungsthemen auseinandersetzt. Ich grüße Sie, Herr Kaube in Frankfurt.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Auf den ersten Blick meine ich eben Gegensätze zu sehen. Aber tatsächlich schießen Sie ja gar nicht gegen Lehrer in Ihrem Buch, sondern gegen die Institution Schule. Fehlkonstruktion, sagen Sie, schon allein deswegen, weil sie mit Erwartungen überladen ist. Welche Erwartungen an Schule sind denn falsch, Ihrer Meinung nach?
Ja, die allermeisten, die von außen kommen. Also man erwartet, die Schule solle die Kinder irgendwie fit machen für irgendeinen Weltmarkt, irgendeine Zukunft, irgendein Berufsleben zum Beispiel. Oder man knüpft dann irgendwie Wirtschaftswachstum an Bildungsinvestitionen. Oder man versucht über die Schule oder wirft es der Schule jedenfalls vor, wenn es nicht gelingt, den Aufstieg aller zu ermöglichen, also Chancen, Ungleichheiten, die die Gesellschaft produziert, zu neutralisieren. Das ist auch so eine Erwartung, an der die Schule dann regelmäßig scheitert und dann wird es ihr vorgeworfen. Und die Eltern haben sehr konkrete Erwartungen oft, was zu geschehen habe in der Schule, mischen sich sehr oft auch ein in den Unterricht oder in das Schulgeschehen. Sodass wir also sehr viele solche Erwartungen haben und demgegenüber haben wir dann die Unterrichtssituation und die Frage, wie soll das alles geleistet werden durch Stunden in Biologie oder Mathematik?
Ja, zumal wenn die Erwartungen eben auch noch gegensätzlich sind. Wenn 40% eines Jahrgangs das Abitur ablegen, gibt dieses Zertifikat keine Auskunft mehr, konstatieren Sie in Ihrem Buch. Ich frage mich, was folgt für Sie daraus? Soll Schule Ihrer Meinung nach vorsortieren, Berufskarrieren einleiten?
Naja, sie tut es durch die Vergabe der Zertifikate automatisch. Und zwar ganz egal, wie viele nun Abitur machen oder nicht. Wenn sehr, sehr viele Abitur machen, übt das einen ungeheuren Druck auf diejenigen aus, die keines haben. Wenn sehr wenige das machen, kann man das elitär finden. Aber für mich ist eigentlich entscheidend, was drückt sich darin aus, dass jemand eine 1 im Abitur hat oder eine 3 oder dass jemand den Realschulabschluss schafft oder nicht schafft. Wofür steht das? Sagt das etwas aus darüber, was vorher geschehen ist, über die Art, wie unterrichtet wurde, über die Art, wie gelernt wurde? Oder sagt das nur noch aus etwas über den Ort in der Gesellschaft, von dem jemand herkommt?
Weil wir ja nach wie vor konstatieren müssen, dass Bildungserfolg und soziale Herkunft noch stärker, es nimmt ab, aber stärker immer noch als in anderen Ländern in Deutschland total verknüpft sind, ne, hat die OECD-Studie im vergangenen Jahr ja wieder rausgearbeitet. Ulrike Kegler, ich frage Sie jetzt auch, wird an Schule falsche Erwartungen geknüpft?
Ja, da kann ich Herrn Kaube nur zustimmen. Völlige Überlastung, Überfrachtung, aber vor allen Dingen auch, was die Erziehungsaufgaben betrifft. Das beschreiben Sie ja auch in Ihrem Buch ganz ausgiebig am Ende. Alles wird der Schule sozusagen heute angelastet und mit einem alten Verständnis von dem, was Schule leisten soll, nämlich eigentlich, Remolago hat mal gesagt, Eltern wollen nicht gute Schule, sondern sie wollen gute Schule für ihr Kind.
Für ihr Kind.
Für ihr Kind. Und das schwappt enorm in jede Schule hinein und es wird sehr undifferenziert alles auf die Schule übertragen, was eine Gesellschaft zu leisten hat.
Jetzt würde ich Sie an einer Stelle nochmal mit dem konfrontieren, was Herr Kaube eben gesagt hat. Diese 40% Abitur und beziehungsweise die übersteigerte Erwartung Chancengleichheit durch Bildung. Wie sehen Sie das?
Ja, nach meiner langen Berufstätigkeit möchte ich sagen, es ist sehr viel mehr möglich, als wir im Moment in unserem Land erreichen. Und wenn wir das von Illusionen befreien, dass wir jedes Kind, jeden Schüler erreichen können würden, das ist nicht der Fall. Dann können wir aber trotzdem noch sehr viel mehr Kindern oder Jugendlichen den Weg zur Bildung öffnen. Dafür müssen wir allerdings die Schule grundlegend reformieren.
Sie haben eine Schule geleitet über viele Jahre. Die staatliche Montessori-Oberschule in Potsdam, das war oder ist es überhaupt noch die einzige staatliche Montessori-Schule?
Nein.
Jeweils der Bahnbrecher war es. Ne?
Ja, und Potsdam hat jetzt eine zweite staatliche Montessori-Schule. Also es ist die einzige Landeshauptstadt, die das macht, also von der 1. bis zur 13. Klasse.
Um das, was Sie jetzt eben gesagt haben, in die Wege zu leiten, was war Ihre wichtigste Weichenstellung?
Ja, ich würde sagen, es gab zwei wichtige Weichenstellungen. Erstens, kein Kind wird aussortiert von vornherein aufgrund von Leistungskriterien. Und das Zweite war, die Lehrerinnen und Lehrer müssen zusammenarbeiten lernen und über ihre Fächergrenzen hinweg sich bewusst werden, welche Kinder unterrichten wir. Also dieses Wir-Gefühl, was Kinder in der Schule entwickeln sollen, das müssen zuerst die Lehrerinnen und Lehrer entwickeln.
Dass es ihre Schule ist, ihre gemeinsame Institution. Ist das denn nicht so?
Nein, das ist überhaupt nicht so. Weil die Lehrer kommen mit ihrem Fachwissen in die Schule und machen ihre Fächer in der Regel und arbeiten nicht gemeinsam an einem pädagogischen Konzept und machen sich nicht gemeinsam Gedanken. Die sogenannte pädagogische Freiheit, die führt ja dazu, dass Inklusion im Grunde meist auf den Seiten der Schüler liegt und Schülerinnen, die müssen sich in jeder Stunde umstellen, wie unterrichtet dieser Lehrer und wie ist es mit dieser Lehrerin. Und das muss man aufheben durch Prozesse, in denen die Lehrerinnen und Lehrer sich bewusst darüber werden, dass sie die Verantwortung dafür tragen, wie die Lernprozesse gestaltet sind und dass sie die Verantwortung dafür haben, dass möglichst viele Kinder und Jugendliche Freude am Lernen entwickeln und wie Herr Kaube sagt, am Denken, das finde ich auch sehr wichtig.
Das wollte ich nämlich jetzt genau mal ansprechen. Die wichtigste Aufgabe, die Schule hat, Herr Kaube, sagen Sie, Schule soll Denken lehren. Ja. Können Sie mal so ein Beispiel geben, wie Sie sich das vorstellen? Weil ich glaube, jetzt würde jeder, der zu Hause Lehrer ist oder seine Kinder in der Schule hat, sagen, also denken lernen, das tun die doch in der Schule.
Naja, sicher tun sie das irgendwie, aber wie soll man sagen, wenn man das Denken in den Vordergrund stellt, dann müsste man anderes, wenn man so will, in den Hintergrund stellen, zum Beispiel Faktenwissen als solches, unbegründete Themen. Ja, heute ist der Hering dran. Ohne Begründung. Warum denn der Hering? Was ist denn am Hering interessant? Nicht, dass es ihn gibt. Nicht, dass er so und so viel Kiemenbahnen hat oder so etwas, sondern man könnte über seine Bewegungsform sprechen oder ihn mit anderen Tieren vergleichen. Ich will gar nicht sagen, dass es das nicht gibt an deutschen Schulen, dass nicht so unterrichtet wird, aber mir scheint doch, dass der Akzent ganz stark auf so kurzfristigen Gedächtnisleistungen liegt, was nahe liegt, wenn viel geprüft werden muss und was nahe liegt, wenn mitunter eben doch auch Lehrer selber so ein etwas trockenes Verhältnis zu ihren Unterrichtsstoffen unterhalten und es nicht freudig genug machen oder nicht fantasievoll genug Also das wäre so ein Beispiel, dass man sagt, das Wissen, das Schule ja vermitteln muss, damit man überhaupt denken kann, steht aber im Dienst dieses Denkens. Es steht nicht im Dienst der Prüfung und, und des Gedächtnisses als solches.
Heißt Denken lernen selber auf Fragen kommen oder was setzt Denken lernen voraus?
Na, es setzt eine gewisse Kenntnis voraus, ich glaube nicht.
Also doch Fakten.
Ja, Fakten, Orientierung, Worte, Verfügung über eine Terminologie und solche Dinge, natürlich. Und aber wie gesagt, es ist wichtig, dass das im Dienst des Denkens geschieht und nicht einfach, dass ein Kind reproduzieren kann, Hauptstädte. Ja, also was ist die Hauptstadt von Frankreich? Und dann ist die richtige Antwort Paris und die falsche Antwort ist irgendwie New York. Aber es geht um ein Konzept. Was ist überhaupt eine Hauptstadt? Dazu muss ich dann Hauptstädte kennen, aber der Sinn des Lernens von Hauptstadtnamen, wenn ich mal so etwas relativ Triviales nehmen darf, wäre zum Beispiel Hauptstädte zu unterscheiden. Es gibt kleine Hauptstädte, es gibt Regierungssitze, die sind nicht die größte Stadt. Warum liegen so viele Hauptstädte an Flüssen? Und so weiter und so fort. Mhm. Und das wäre, finde ich, dann die Pointe des Lernens von Hauptstädten. Nicht, dass man in einer Prüfung es falsch oder richtig machen kann.
Und Sie haben genickt, Frau Kegler?
Also ja, das finde ich alles auch genau nachvollziehbar. Und trotzdem würde ich sagen, dann mal los in eine Hauptstadt. Und zwar in die nächstgelegene oder ganz weit weg, je nachdem. Also dieses, Sie sagen, Wissen, es kommt immer zuerst und daraus entwickelt sich das Denken. Ich möchte dem hinzufügen oder auch vielleicht sogar an vielen Stellen ersetzen. Erfahrung. Sammeln und mit Wissen konfrontieren. So sehe ich die Schule. Ja. Mehr als so ein Basislager, wo man immer wieder hin zurückkehrt und aus dem reichen Weltwissen schöpfen kann. Aber es nützt nichts, wenn ich nur über Hauptstädte rede. Wissen Sie, ich ein Beispiel will ich mal erzählen. Ja. Ich bin immer mit den Jugendlichen in die große Hauptstadt hier gefahren aus Potsdam.
Gut, die liegt dann ja auch nahe. Für andere liegt die Hauptstadt dann schon weiter weg.
Ja, gut, aber ich bin also zum Beispiel gerne immer in die Philharmonie gefahren, weil es einfach so ein großartiger Kulturbau ist. Ich werde nie vergessen, wie ein Mädchen, was ganz aus ganz schwierigen, einfachen Verhältnissen sich plötzlich neben mich stellte und sagte: Frau Kegler, ich habe noch nie so etwas Schönes gesehen. Und das war für mich so ein Punkt, da konnte ich anknüpfen an Wissen, an Architektur, an Design. Ich konnte dann alles mit diesem Mädchen im Kunstunterricht weiterentwickeln, weil sie hatte einmal diese Erfahrung gesammelt. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Sache, dass wir Fakten immer auch mit Erfahrung ermöglichen. Es gibt Kinder und Jugendliche, die können das abstrakter. Aber nach meiner Erfahrung sind die meisten doch wirklich darauf angewiesen, auch Dinge zu erleben. Und das hat nichts mit Erlebnispädagogik zu tun, ein Wort, was ich vollständig aus meinem Vokabular gestrichen habe.
Da hat uns Frank-Reginald Wolf geschrieben, aus Estland schreibt er uns: Was ist eine gute Schule? Sie können eine gute Freiluftschule unter Palmen und mit geringen Lehrmitteln haben, wenn die Lehrer tatsächlich gute Pädagogen mit Herzblut sind und die Schüler lernbegierig und aus freien Stücken diszipliniert und mit Respekt an der Sache. Da möchte ich gerne mal schon mal einhaken und die längere E-Mail gar nicht weiter vorlesen, weil es ist doch sehr interessant. Im Studio ist Ulrike Kegler, ehemalige Leiterin der staatlichen Montessori-Oberschule Potsdam, und uns zugeschaltet ist Jürgen Kauber, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Schwerpunkt Bildung, durchaus einer ihrer Schwerpunkte. Also, da wird jetzt davon geredet, überall eigentlich kann eine gute Schule stattfinden mit guten Pädagogen, mit Herzblut und lernbegierigen Schülern, die aus freien Stücken diszipliniert und mit Respekt bei der Sache sind. Ich meine, dann kann es ja nur funktionieren, oder, Frau Kegler?
Ja, und das habe ich erlebt. Das ist natürlich ein hartes Stück Arbeit.
Denn nicht jeder Schüler ist von alleine
lernbegierig. Überhaupt nicht. Und wenn die Kinder mit 6 Jahren in die Schule kommen, haben die Eltern schon ganze Arbeit geleistet. Also es ist ja nicht so, dass die unbeschriebene Blätter sind und alle motiviert und kreativ und selbstgesteuert nur vor sich hin lernen wollen. Aber diese Schule kann man schaffen. Nur dazu müssen natürlich einige Bedingungen geklärt werden. Und die erste Bedingung ist für mich, dass die Lehrerinnen und Lehrer was von ihrer Arbeit verstehen. Und dazu gehört, für mich zweierlei, nämlich dass sie wirklich für ihre Sache brennen, aber dass sie auch wirklich in Beziehung zu den Kindern gehen wollen und nicht nur ihre Sache vermitteln wollen. Und das Zweite ist, dass eine Umgebung geschaffen wird, das betrifft die Räume, die Zeiträume und die Art der Zusammenarbeit unter den Kollegen, die förderlich ist und die Beteiligung ermöglicht und sinnstiftend ist.
Nehmen wir mal die Hörer jetzt dazu, die hier unter der 0800-2254-2254 anrufen. Da möchte ich mit Helga Bronninger beginnen. Frau Bronninger, schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ich war eine schlechte Grundschülerin und hatte einen wunderbaren Grundschullehrer, der, obwohl ich Lesen und Schreiben ganz mühevoll nicht konnte, immer an mich geglaubt hat, mir das zugetraut hat und mir das beigebracht hat. Aber eben, weil er so an mich geglaubt hat und weil er mir das so zugetraut hat. Und ich glaube, dass die Beziehung des Schülers zu dem Lehrer und dass der Lehrer an das Kind glaubt und ihn es ermutigt und ihm hilft, dass das eines der wichtigsten Erfahrungen ist und die macht das ganze Leben stark.
Wie hat er Ihnen denn gezeigt, dass er an Sie glaubt?
Hat erstmal, nachdem ich natürlich Lesen und Schreiben nicht konnte, hat er gesagt, die Helga, die kann doch Geige spielen. Dann durfte ich meine Geige mitbringen und dann durfte ich Geige vorspielen, also mit 7 Jahren in der ersten Klasse. Alle waren beeindruckt. Und dann hat der Lehrer gesagt, seht ihr, die Helga, die kann Geige spielen. Schade, dass das kein Fach bei uns ist. Du kannst, dann hat er zu den anderen Kindern gesagt, und du kannst das gut. So kann jeder von euch irgendwas gut. Aber die Helga wird so gut, wie sie Geige spielen kann, auch Lesen und Schreiben lernen, die braucht halt was anderes.
Das heißt, sie waren da nicht die Loserin?
Nein. Und dann durfte ich den Sprung in die Keksdose tun, den alle Kinder, wenn sie was Tolles konnten, den konnte ich vorher noch nie tun. Und dann, nachdem er mich an die Geige mitbringen lassen, wurde ich eben gelobt. Mhm. Und wurde eben anerkannt und war eben in meinen Stärken gesehen.
Das ist das, was Sie meinen, Frau Kegler, mit Beziehung, oder?
Unbedingt, unbedingt. Jedes Kind, also das, was Frau Bronninger sagt, ist Zuversicht in die Kinder. Also zunächst mal unendliche Zuversicht und übrigens Chancen. Und nicht so schnell sagen, du kannst das nicht. Das halte ich für einen ganz groben Fehler in unserem Schulsystem, dass viel zu schnell gesagt wird, du gehörst dahin und du gehörst dahin. Am Ende, da kann man ganz beruhigt sein, zeigt sich sehr genau. Am Ende meine ich mit 15, 16 Jahren, da zeigt sich ziemlich genau, wer in welche Richtung geht. Aber bis dahin, finde ich, muss man sehr viel Zuversicht in die Kinder haben.
Frau Bronninger, was hat denn Ihr Lehrer gemacht? Er musste ja trotzdem Diktate mit Ihnen schreiben, ne?
Ja, er hat mit mir etwas, was ich heute weiß, was hervorragend ist, hat mit mir einen Grundwortschatz geübt. Es gibt 150 Wörter. Wenn man die in der Grundschule kann, ist man eigentlich, kommt man durch, obwohl man nicht richtig lesen und schreiben kann, wenn man so Entwicklungsverzögerungen hat. Und hat jeden Tag habe ich ein Plakat geschrieben mit diesen Häufigkeitswörtern. Fahrrad, Mann, Wand, Haus, solche, jeden Tag ein Plakat. Und so kam ich in, habe ich quasi die Worte, die Rechtschreibung automatisiert, über 100 Mal diese Wörter schreiben, diese Grundwörter. Und das habe ich dann meiner Mutter immer geschenkt und die hat sich total gefreut.
Herr Kaube, Sie haben, glaube ich, in Ihrem Buch auch, also Sie plädieren sehr dafür, gerade in der Grundschule, gerade wenn das so noch alles wackelig ist, sich eigentlich auf genau diese Kerngeschichten zu konzentrieren. Das müsste Ihnen doch jetzt eigentlich ganz gut als Beispiel gefallen, oder?
Ja, ich denke auch. Also ich denke, diese alte Trinität von Lesen, Schreiben, Rechnen, das sollte man sehr ernst nehmen, weil das eben so die Basisdinge sind für alles Weitere. Ja? Also sie kommen irgendwie durchs Leben, wenn sie nur 10% aller Tierarten kennen, aber sie kommen nicht durchs Leben, wenn sie zwischen Konjunktiv und Indikativ nicht unterscheiden können oder wenn sie die Grundrechenarten nicht beherrschen oder wenn sie nicht dividieren können, ja? Sondern nur addieren und subtrahieren. Und also müsste die Schule sagen, das muss gesichert werden. Und dazu braucht es, das zeigt das Beispiel ja auch, dazu braucht es die Möglichkeit für Geduld. Denn wenn ein Kind so etwas nicht kann und da ein bisschen zurückbleibt oder so, dann darf ja nicht die Situation eintreten, dass das Fortschreiten im Unterrichtsstoff dazu führt, dass das Kind immer weiter zurückbleibt. Man braucht also Geduld und Zeit und die gewinnt man nur, muss man ja sagen, wenn man auf anderes verzichtet. Also mein Beispiel im Buch ist zum Beispiel diese fixe Idee mit dem Frühenglisch, dass man sagt, wir fangen in der 3. Klasse mit Englisch an, auch als weiterer Sprache und das aber mit Kindern, von denen 20% nach der 4. Klasse noch nicht mal Deutsch richtig können. Ja, also da müssen auch Entscheidungen, ja, da ist...
Man spricht natürlich immer von diesen Fenstern, die offen sind, ne? um eine Sprache beispielsweise zu lernen,
ja,
also aufnahmefähig.
Aber wir wissen ziemlich genau, dass frühes Englisch nur die Schüler erreicht, die auch zu Hause in Kontakt mit englischer Sprache stehen. Das ist ziemlich gut erforscht. Also Frau Stern in Zürich hat da Untersuchungen gemacht. Also das ist so eine Illusion, dass die dann irgendwie näher am Weltmarkt sind oder näher an dieser Lingua Franca der ganzen Welt, wenn man sie möglichst früh damit konfrontiert. Aber das funktioniert eben nur, wenn sie das überhaupt verwenden. Und wenn das nicht zwei Schulstunden sind, die völlig isoliert zu ihrem sonstigen Sprachverhalten und Sprachgebrauch stehen. Und das wären dann zum Beispiel zwei Schulstunden, von denen ich ganz konkret sagen würde, lasst uns doch in diesen Schulstunden lieber das kleine Einmaleins oder auch das große üben. Oder diese Worte, wie das gerade die Hörerin geschildert hat. Und dann hätte man Zeit gewonnen für diese Geduld, die man braucht.
Frau Bronninger, danke, dass Sie diese Gedanken hier in unsere Runde getragen haben.
Ja, gerne.
Schönes Wochenende wünsche ich.
Danke, tschüss.
Frau Kegler, Sie wollten gerne noch irgendwie was auch einhaken.
Ja, ich wollte sagen, das ist natürlich richtig, dass die Kinder Zeit zum Üben brauchen. Nur ist eine Sache dabei vergessen, das eine Kind braucht überhaupt keine Zeit, weil es das sofort verstanden hat, wie das mit den Buchstaben geht und das andere Kind braucht
oder kann es
zwei.
Schon.
Oder kann es schon und das andere braucht 2 Jahre. Und diese Kinder habe ich jetzt in einer Gruppe, diese Extreme. Ja. Und was passiert nun? Wie schafft man das? Das ist ja das große Gespräch.
Ja, und wie schafft man das?
Wie schafft man das? Indem man eben nicht nur gleichschrittig unterrichtet. Das geht nicht. Man kann nicht eine Gruppe zusammentun in der sogenannten Klasse, wie es ja auch immer noch heißt, und sagen, alle Kinder könnten jetzt im Gleichschritt voranschreiten. Das überfordert die einen maßlos und unterfordert die anderen maßlos. Und dann gibt es diese berühmte Mitte, von der Sie, Herr Kaube, ja auch ausführlich schreiben, dass man sich um die eigentlich gar nicht richtig kümmert mehr, weil die irgendwie mitschwimmen, aber dann auch so diffus bleiben, als in ihrem, vielleicht sogar in ihrem ganzen Lebensweg. Wir brauchen also Situationen in der Schule, in denen alle gemeinsam etwas machen, und wir brauchen Situationen, in denen die Kinder auf unterschiedlichen Niveaus arbeiten können und dort gut betreut werden, und dass sie dort üben können an der Stelle, wo sie stehen. Sonst verlieren die Kinder, und also ich rede jetzt mal von Grundschulkindern, aber das bezieht sich auch das geht ziemlich weit hoch, das bezieht sich auch auf Jugendliche, dass sie an ihrer Stelle sein können.
Aber dieses individualisierte Lernen, darüber diskutieren wir ja jetzt doch eigentlich schon eine ganze Weile. Und wie kann man es wirklich unter den Voraussetzungen in einer 25 bis 30 Kinder starken Klasse umsetzen? Da ist es dann häufig, dass jedes Kind für sich an einem Zettelberg arbeitet.
Ja, furchtbar. Die ganze Arbeitsblattkultur, das ist ja keine Kultur, das ist ja eine Unkultur, ja, dass alle das gleiche Blatt haben und irgendwelche Zettelchen und Kästchen und Kreuze machen. Also das ist so schrecklich. Das ist ein Kulturverfall geradezu.
Das ist aber wahrscheinlich dem geschuldet, dass man eben verschieden, also bei den Zettelchen kann er alle das.
Die ist gestiegen unter den Kindern. Ja. Die sind nicht mehr alle brav und deswegen mit weißen Säckchen.
Der eine macht den Zettel, der andere macht den Zettel. Das ist ja schon mal
Ja, das Vorteil. Ist aber ein Fehler. Das sieht so aus, als wenn die alle was Verschiedenes tun. Aber in Wirklichkeit machen sie alle in dem gleichen Setting ausfüllen. Und das ist nicht individualisieren von Unterricht. Individualisieren heißt, ich muss auch andere Räume und andere Zeiträume schaffen und ich muss verschiedene Gruppengrößen zum Standard machen. Also es gibt die ganze Gruppe, es gibt eine kleinere, es gibt Vierer-, Zweier-, Einer-Gruppen. Und dafür muss ich den Unterricht streng führen. Das größte Missverständnis in der heutigen Schule ist, dass man sagt, da haben wir die Schulen, da gibt es den Frontalunterricht, da wird streng geführt. Und dann haben wir die Schulen, wo alle machen können, was sie wollen. Und das ist ein Anachronismus, so zu diskutieren. Mhm. Wir brauchen alles zusammen in einer Schule.
Sie spricht Ihnen aus dem Herzen, Herr Kaube?
Ja, und ich vielleicht noch eine zusätzliche Sache, die man braucht, ist eigentlich schon angesprochen worden. Man braucht Zeit für diese Individualisierung. Also wenn man einfach die internationalen Statistiken sich anschaut und dann sieht, dass in Australien 4.000 Zeitstunden in der Grundschule verbracht werden und in Deutschland 2.800. Das sind 1.200 Stunden Unterschied. Und ich habe noch nicht aus Australien gehört, dass die Schüler dort am Ende des Tages ohnmächtig über den Schultischen zusammenbrechen. Also es ist nicht so, dass man sagt, das ist eine Drillschule woanders. Warum zum Beispiel verbringt ein Berliner Grundschüler 23 Stunden in der Woche in der Schule und ein Berliner Sekundarschüler 31.
Ja.
Anstatt das umzukehren und zu sagen, wir brauchen am Anfang die Zeit. Nachher, wenn die das können, also diese elementaren Techniken, dann kann man ja vielleicht sagen, jetzt gehen wir mehr auf ein gemeinsames, jetzt ist eine gemeinsame Plattform geschaffen, eine gemeinsame Grundlage. Also ich finde, diese Individualisierung wird nur funktionieren, wenn sie früh einsetzt und wenn sie viel Zeit hat.
Ja. Ganz genau. Und ich selber bin vor 2 Jahren in Australien gewesen und habe das sehen können. Und, da hing keiner über dem Tisch. Ich meine, die hatten auch ihre Probleme.
Natürlich.
Aber wo haben die angefangen? Und John Hattie haben wir persönlich dort erleben können. Wo haben die angefangen? Die haben angefangen, dass sie die Lehrer und die Schulleiter zusammengebracht haben, sodass sie ein neues Verständnis von Lernen überhaupt entwickeln konnten, und zwar gemeinsam, sodass nicht einer alleine vor 25 Kindern steht und dann sehen muss, wie kriege ich die jetzt individualisiert, sondern dass die Konzepte entwickeln, ganz starke, ausgeprägte Konzepte, erstens, wie das funktionieren kann didaktisch und zweitens, wie man dann hinterher auch sehen kann, hat es gewirkt.
Und am Telefon ist jetzt Janina Seel. Schönen guten Morgen, Frau Seel.
Guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Sind Sie noch da?
Ja.
Ja, genau.
Ja.
Wie sieht eine gute Schule aus? Was denken Sie?
Also für uns persönlich, die schon sehr viel Erfahrung machen durften auf der Berliner Schullandschaft, meine Kinder, ich habe 3 davon, haben mittlerweile insgesamt 7 verschiedene Schulen besucht, die unterschiedlichsten Konzepte, Herangehensweisen wurden dort als Konzept sozusagen aufgefasst. Und ich darf jetzt aus Erfahrung sagen, dass für uns das Allerwichtigste ist, dass die Pädagogen, was Ihre Gastredner auch heute schon mehrfach zum Ausdruck gebracht haben, wirklich eine gute Bindung zu den Kindern aufbauen, eine gute Beziehung leben. Jedes Konzept ist nur so gut wie sein Pädagoge und das ist uns wirklich das Allerwichtigste. Mein Anton kann das bestätigen. Ich würde ihn einfach mal weiterreichen, wenn das in Ordnung ist.
Anton, ja, gerne. Hören wir mal Anton. Anton, hallo.
Hallo.
Hallo Anton, du gehst in die Schule?
Ja.
Und wie alt bist du?
8.
8, ja. Und was ist gut an der Schule? Oder wann gefällt dir Schule?
Naja, wenn die Lehrer nett sind und
nett und lieb, habe ich jetzt gehört. Leider, ich glaube, Sie fahren mit dem Auto und entfernen sich ein wenig aus dem Sendegebiet, habe ich den Eindruck. Anton, hörst du uns noch?
Ja.
Was ist denn ein lieber Lehrer?
Keine Ahnung.
Also, was er mir gestern erzählt hat, ist, dass es ihm wichtig ist, ne, hat er erzählt, dass die Lehrer gucken, was er geleistet hat und nicht nur auf die Schwächen gucken, also nicht nur kritisieren, ne, war dir wichtig, sondern eben auch ihm sagen oder ihm zeigen, dass das, was er, wie er ist, in Ordnung ist.
Mhm. Anton, dann wünschen wir dir, dass du viele von diesen Lehrerinnen und Lehrern hast und wir versuchen hier nochmal rauszukriegen, wie man Lehrer unterstützen kann, dass sie das auch machen können. Dankeschön, Janina Seel und Anton Seel. Dankeschön und euch noch einen schönen Tag.
Danke, ebenfalls und vielen Dank für die tolle Sendung.
Freut uns. Das finde ich nämlich ganz interessant. Ein Lehrer soll lieb sein, soll Verständnis für das Kind
haben. Ich habe über die gesamte Berufszeit Kinder gefragt, wie muss ein guter Lehrer sein? Und sie sagen fast alle das Gleiche. Das erste ist nett, das zweite ist gerecht und das dritte ist, und da muss man sich dann doch wirklich ernsthaft mit beschäftigen, streng.
Ach was?
Ja.
Und nett und streng, passen zusammen.
Nett und streng gehört zusammen. Das sind keine Widersprüche, sondern das heißt für Kinder, nett heißt ja eigentlich freundlich, also der Ton ist freundlich. Und lieb, hat er jetzt gerade gesagt. Lieb heißt für Kinder in dem Alter und auch später noch, die würden das nicht mehr so sagen, das heißt zugewandt. Also der glaubt an mich, der interessiert sich für mich, wirklich. Und dann kommt aber auch schon gerecht. Das ist entscheidend. Das heißt, das betrifft das Nähe-Distanz-Verhältnis, das Lehrer zu ihren Kindern, zu ihren Schülern haben müssen. Und ich finde, das ist im Lehrerberuf einmalig. Deswegen habe ich mein Buch auch mit den, wie Sie sagen, Herr Kaubel, altmodischen Wörtern, Lehrerinnen und Lehrer. Ich liebe diese Wörter nach wie vor. Und diese ganze Drumherumreden mit Potenzialentfalter, Entwickler und so weiter, das trifft es alles nicht. Lerncoach, das trifft es alles nicht. Mhm. Dazu stehen, dass es einen Unterschied gibt, dass ich anders bin und dass ich nicht gleichberechtigt bin, aber gleichwertig mit dem Kind. Das ist eine ganz entscheidende Sache, die drückt sich in diesem Wunsch von Kindern aus, dass die Lehrer gerecht sein müssen, also das Nähe-Distanz-Verhältnis und das letzte streng, das betrifft die Führung. Für mich ist jeder Lehrer, jede Lehrerin eine Führungsperson und Kinder wollen, dass die Lehrer die Sache, ich sag's mal jetzt mit ihren Worten, im Griff haben. Dass nicht irgendwelche Attitüden und irgendwelche Verhaltensweisen von Kindern das Gruppengeschehen dominieren. Das wollen Kinder nicht, weil sie spüren, dass sie dann der Sache hilflos ausgeliefert sind. Und das wiederum heißt für uns Lehrer, wir müssen wahrnehmen, was ist in der Gruppe. Wir müssen jederzeit in Beziehung sein und das Beziehungsgeschehen betrachten.
Aber genau da gibt es ja viele Klagen, dass eben einige Kinder, die verhaltensauffällig sind, so wird es dann immer dargestellt, die Klasse terrorisieren.
Ja, genau, dann ist natürlich höchste Warnstufe. Und das geht ganz schnell los, das kriegen sie teilweise gar nicht mit, was da hinter den Kulissen passiert. Vorderbühne, Hinterbühne. Vorne sind Mädchen, nach vorne hin sind Mädchen total nett und freundlich und fleißig. Und im Hintergrund, da geht's aber los, sag ich Ihnen. Und das müssen Sie als Lehrer mitkriegen, das ist wenn sie das nicht mitkriegen, dann können die nichts lernen, weil die ganze Klasse wird von diesem Beziehungschaos wird die dominiert.
Dazu muss der Lehrer, da haben wir dann den Punkt, aber Zeit haben.
Ja.
Und?
Ja, und er muss auch, wie soll man sagen, er muss selber verhaltenssicher sein.
Ja.
Also es kann nicht sein, dass Lehrer, wenn man so widersprüchliche Signale an die Klasse aussenden, also ich gebe nur ein Beispiel. Einerseits haben wir an dieser Schule, verwenden wir keine Handys. Und andererseits, ich bin so spät dran und fotografiert das Tafelbild doch mal mit euren Handys ab.
Ja.
So, das sind so Kleinigkeiten.
Ja.
Also Verhaltenssicherheit der Lehrer ist wichtig. Mein Begriff dafür ist, Lehren heißt, das ist Versachlichung von Autorität.
Ja.
Der Lehrer kann nicht sagen, ich ziehe mich zurück aus dieser Verantwortung, die ich habe für den Unterricht, die ich habe für die Darstellung der Welt gegenüber den Schülern, die sie ja nicht kennen. Und ich bin eben, dieses fatale Vokabular vom Coach oder Lernbegleiter oder so. Nein, das ist eine Autorität. Das heißt ja nicht, dass er autoritär sein muss im Sinne von ungerecht und stur und streng in diesem misslichen Sinne, dass Unterschiede nicht beachtet werden und solche Dinge. Aber Lehrer haben dann nun mal einen Vorsprung vor den Schülern. Sie stehen vor ihnen. Die Schüler, ich finde das ganz aufschlussreich, was Sie sagen. Die Schüler möchten das. Sie möchten nicht jemanden haben, der nur so ein Freund oder ein Kamerad oder jemand da ist, eine Aufsichtsperson. Sie wollen Lehrer und Lehrerinnen im vollen Sinne, wenn man so will, im altmodischen Sinne des Wortes, wenn man jetzt mit altmodisch nicht das 19. Jahrhundert.
Wollen wir mal hören, was unsere Hörer noch für eine Idee haben, vielleicht auch zum Thema Lehrer. Achim Silz, schönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Sie haben sicherlich zugehört. Was ist Ihr Gedanke? Was ist eine gute Schule?
Ja, da kann ich mich eigentlich nur Helga Bräuninger und auch allen, die bisher dazu gesprochen haben, anschließen. Beziehungen ist das A und O. Aber ich möchte die Diskussion mal noch in eine andere Richtung lenken. Dass wir eine gute Schule nur mit guten Lehrern machen können, das ist uns ja einig. Die Frage ist jetzt, wo kriegen wir sie her? Wir haben ein Riesenproblem mit Nachwuchsgewinnung. Ich arbeite mittlerweile auch als Schulleiter von einer relativ kleinen christlichen Schule hier am Harz.
Sie sind aus Halberstadt, rufen Sie uns an.
Ja, bin ja auch gerade auf dem Weg in die Schule, weil die neuen Fünftklässler heute uns nochmal besuchen, wo wir ein paar Sachen abstimmen. Mhm. Und das Personalproblem wird, dauert auch nicht mehr lange, ein riesen Problem werden. Und ich will nur ein Beispiel bringen. Ich bin Mathe-Physiklehrer. Als ich 1985 die Hochschule verlassen habe, waren wir 100, locker 100 Absolventen, die erfolgreich das Lehrerstudium absolviert haben. Und wenn ich heute in die Regionen hier gucke, verlassen 1 bis 2 pro Jahr mit dieser Qualifikation die Schule. Und wenn ich jetzt noch behaupte, aus Erfahrung, dass die Hälfte dieser Lehrer, die ausgebildet werden, nur bedingt einsetzbar sind, dann zeigt sich eigentlich, wie groß das Problem ist, was wir haben. Und die Politik, ja, was soll ich sagen, die machen wie immer, ja, hektische Aktionen, wie hier in Sachsen-Anhalt, wird jetzt mehr Geld ausgegeben und man will jetzt plötzlich alte Lehrer wieder einholen und so weiter.
Ja.
Aber das trifft ja nicht den Kern des Problems.
Herr Silz? Wir haben ja, einen Hinweis aufgenommen und finde ich einen guten Punkt, den wir jetzt hier weiter besprechen wollen. Herr Silz, danke schön für den Anruf.
Sehr gerne.
Und einen schönen Tag mit Ihren Fünftklässlern an der Schule da in Halberstadt. Tschüss. Lehrermangel. Natürlich, klar. Ganz wichtiges Thema.
Ja, Herr Kaube, da haben Sie ja, finde ich, wirklich einen tollen Vorschlag, nämlich, dass es eine Begabungsreserve gibt. Das können Sie ja selber erzählen. Ich hätte auch noch einen Vorschlag, dass die angehenden Referendare ganz anders betreut werden müssen und in der Schule von vornherein auf die Vielfalt der Aufgaben ganz anders vorbereitet werden müssen. Aber vielleicht wollen Sie erstmal anfangen mit Ihrem Vorschlag.
Ja, also ich habe den Eindruck, an den Universitäten werden, wenn Studenten, Studentinnen identifiziert werden von der Lehrerschaft, der dortigen Dozentenschaft als klug und wach und aufmerksam und interessiert, dann haben die Universitäten die Neigung, die alle in die Forschung zu ziehen. Ja? Was sie zum Teil auch müssen, weil Drittmittel ist wichtig und dann hat man Sonderforschungsbereiche und dann gibt es Stellen und die müssen besetzt werden. Und ich habe aber den Eindruck, dass das zum Teil die Leute sind, die vor 20, 30, 40 Jahren an die Schulen gegangen wären. Die sagen, Leute, die ein bisschen mit Wissenschaft Fühlung aufgenommen haben und denken können und für ein Gebiet begeistert sind, ob das jetzt Botanik ist oder evangelische Religion, spielt gar keine Rolle. Und die das auch vermitteln können, die Freude daran. Und die landen heute, würde ich sagen, zu großen Anteilen in der Forschung, in der geisteswissenschaftlichen Forschung, aber auch in der naturwissenschaftlichen. Und da sehe ich sozusagen einen Punkt, an dem man sagen könnte, gäbe es nicht Möglichkeiten, die in Richtung Schulen zu lenken. Mhm. Denn das wäre im Grunde genommen das wäre der Typus von Pädagoge oder von Person, den wir jetzt die ganze Zeit beschrieben haben. Also kognitiv offen und interessiert, ein Fach mit Begeisterung vertretend. Und warum sollen die alle in diesen Forschungsprojekten landen, anstatt an den Schulen?
Vor allem brauchen wir ja Leute, die für ihre Fächer eben auch brennen. Was ist gute Schule? Erstmal brauchen wir Lehrer dazu. Und Frau Kegler, da wollten Sie noch anwerfen oder einwerfen, das Begeisterungspotenzial sitzt ja nicht nur auf den Unis.
Nein, wir haben ja im Moment die Situation, dass sehr viele Quereinsteiger in die Schule kommen. Und darüber habe ich in meinem Buch auch geschrieben, welche Chancen da drin liegen, aber auch welche Risiken. Die Chancen sehe ich darin, dass hier wirklich Begeisterung für Fächer, für Bereiche, für Lebensbereiche personifiziert ist.
Also Leute
bei
aus dem Theater,
Künstlern oder?
Oder
bei Wissenschaftlern, Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen. Aber der entscheidende Punkt, die Vermittlungstätigkeit, also das, was Pädagogen tun. Pädagogus kommt ja ursprünglich von Pais, also das Kind, und Agogos begleiten. Also das Kind wurde in Griechenland, in dem Fall der Knabe, von zu Hause in die Schule begleitet und unterwegs wurde ihm die Welt erklärt. Also dieser Vermittlungsprozess, der ist ja nicht einfach dabei, wenn man etwas von einer Sache versteht. Und deswegen braucht es dringend gute Ausbildung. Wir haben von Anton gehört, Beziehungen sind das A und O, oder von seiner Mutter oder von, weiß ich nicht, wer das war. Also Beziehungen sind das A und O, und deswegen braucht es neben dieser fachlichen Expertise sofort Kurse und Begleitungen, individuelle und auch Gruppenbegleitungen, Reflexionsmöglichkeiten. Was macht diesen Vermittlungsprozess aus? Wie gehen wir in die Beziehungen zu Kindern? Wie kommen wir in dieses Gespräch mit Kindern und Jugendlichen? Und da sind wir gefordert.
Jürgen Rittberg aus Emden ruft uns an. Schönen guten Tag, Herr Rittberg.
Ja, guten Tag. Sehr interessante Sendung, sehr spannende Fragen.
Na, freut mich.
Wie bekommt man gute Lehrer?
Ja,
da
genau.
Würde ich gerne was zu sagen. Mhm. Also ich habe selber damals pädagogisch studiert an der Hochschule in Worms. Das ist aber schon lange, lange her. 1959 bin ich dort angefangen. Und da war es üblich, dass wir in kleinen Gruppen jede Woche einmal einen ganzen Vormittag von Anfang an in der Schule waren. Das waren also die sogenannten Lehrschulen. Dort haben wir am Unterricht Hospitation gehabt zunächst einmal und dann aber auch selbst Unterricht gehalten. Und der betreuende Dozent, es waren kleine Gruppen, 5, 6, 7 Leute nur, der betreuende Dozent hat dann also uns genau gesehen, hat die Art des Unterrichtens beobachten können und hat uns dann auch immer darauf aufmerksam gemacht, was wir da komisch machen. Also Lehrerecho, zu sehr Frontalunterricht, keine richtige Gruppenbildung und so weiter. Also es gab da sehr viel fachliche Fragen, aber vor allen Dingen, wie macht derjenige das? Welche Kunst beherrscht er in der menschlichen Dimension? Wie kommt der Lehrer an bei den Schülern? Wie macht er das? Und am Ende dieser Zeit der Ausbildung, nach einem halben Jahr, gab es eine Zwischenbilanz. Und dann hat also unser Dozent einigen von uns geraten, diesen Beruf nicht zu ergreifen, weil das Talent dafür nicht da war. Die Leute waren zu unsicher, die ließen sich verunsichern. Sie haben den Kontakt zu den Schülern nicht herstellen können. Sie haben die didaktischen Möglichkeiten nicht richtig ausschöpfen können und hat den Leuten nahegelegt, das aufzugeben. Das haben auch einige unter Tränen gemacht. Es war eine strenge Auswahl. Es galt darum, also wirklich fähige Leute zu haben. Und Dr. Schramm, der damals also der Didaktiker an dieser Hochschule war, der hatte also ein unglaubliches Wissen, war ein außerordentlich liebenswerter Mann, selbst philosophisch ausgebildet. Er kam aus der Nikola-Hartmann-Schule. Es war ein hochtalentierter Mann mit einem großen Wissen. Und er hat uns das wirklich gut beigebracht. Und diejenigen, die das nicht umsetzen konnten, denen hat er die Wahrheit gesagt.
Wahrscheinlich viel besser, als sie ihnen dann sie erspüren zu lassen, wenn sie vor den Schülern stehen und die dann in Mitleidenschaft ziehen. Herr Rittberg, danke schön für den Anruf und für diese Schilderung. Ja, doch auch einer strengen Auswahl und eben wie man sich Ausbildung vorstellen kann. Dankeschön, Herr Rittberg.
Ja, ich danke Ihnen auch. Tschüss.
Ich begrüße am Telefon jetzt Jens Geier-Lies. Schönen guten Tag.
Ja, hallo. Ja, guten Morgen erstmal und ich danke auch für diese wunderbare Sendung. Ich wollte eigentlich vorhin zu der Frage, die Sie erwähnt haben, wie stelle ich mir gute Schule vor, wollte ich nur was kurz erzählen, dass ich einerseits toll fand, damals diese Lernpatenschaften zwischen leistungsstarken und leistungsschwachen Kindern, die also insgesamt auch beiden Seiten helfen und natürlich auch dem Lehrer. Und andererseits wollte ich auch nochmal so erwähnen, das hatte ich so ein bisschen vermisst, dieses fächerübergreifende Denken. Ich kann das also anhand meiner eigenen 3 Kinder feststellen, die haben ein Detailwissen vermittelt bekommen, wo ich denke, das brauchen die nie wieder. Aber die können alle nicht so grenzübergreifend denken. Dieses Vermitteln, also angenommen, wir haben eine Aufgabe in Mathematik, die findet sich halt in Biologie, Chemie und in Physik wieder. Das vermisse ich etwas.
Das ist auch ein guter Punkt, lernübergreifend oder fächerübergreifendes Lernen, genauso wie auch Lernpatenschaften. Lernpatenschaften, haben Sie gesagt, haben Sie eine gute, gute eigene Erfahrung, Sie selbst als Schüler oder Ihre Kinder?
Also ich bin als Schüler, habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gehabt. Ich habe ja, wie gesagt, selber eine Lernpatenschaft übernommen und ich habe also auch in der 9. und 10. Klasse mit einem anderen Mitschüler, wir waren die leistungsstärksten in Mathematik und wir haben dann den Lehrerausfall in den Klassen darunter kompensiert, indem wir dort Mathematikunterricht gegeben haben. Uns hat es geholfen, weil wir dadurch alles besser verstanden haben. Und den anderen hat es geholfen, weil die das also aus Schülersicht, die Herangehensweise an die Aufgaben, also vermittelt bekamen. Also wir hatten alle was davon. Und nebenher bin ich also auch noch als Lehrer tätig gewesen. Also ich bin eigentlich hauptberuflich Rechtsanwalt, aber ich habe an der Berufsschule Rechtskunde gelehrt.
Herr Lies, danke schön für diese super Ideen. Und das mit dem Fächerübergreifenden werden wir auf jeden Fall weiter diskutieren in der nächsten Stunde. Sie können weiter anrufen hier zum Thema Was ist gute Schule? 0800 2254 2254 oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und da geht es heute noch bis 11 um gute Schule. Was ist eigentlich eine gute Schule, ist unsere Frage hier. Von Facebook hat uns Petra Frank geschrieben, eine gute Schule wird freiwillig gerne besucht. Darum sollte ein Bildungsrecht anstelle der Schulanwesenheitspflicht gewährleistet werden. In europäischen Nachbarländern gibt es das und da würde das Interesse an zufriedenen Schülern eben tatsächlich beachtet werden. Hier im Studio bei mir ist Ulrike Kegler, ehemalige Leiterin der staatlichen Montessori-Oberschule in Potsdam und aus Frankfurt zugeschaltet Jürgen Kaube, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und einer seiner Schwerpunkte ist die Bildung. Am Telefon begrüße ich jetzt Burkhard Schwarzkopf aus Berlin. Schönen guten Morgen, Herr Schwarzkopf.
Hallo an alle.
Was ist denn für Sie eine gute Schule?
Ich möchte zwei Punkte einbringen, und zwar jahrgangsübergreifendes Lernen als Konzept und dann Stichwort Lesepate. Ich bin selber als Lesepate an eine Berliner Schule zugange. Und zuerst mal jahrgangsübergreifendes Lernen, abgekürzt JÜL. Da helfen ältere Kinder grundsätzlich Jüngeren. Das heißt, in den Klassen von 1 bis 6 an der Schule, wo ich bin, da arbeiten immer kleine Anfänger oder jüngere Kinder mit Schülerinnen und Schülern aus älteren Jahrgängen zusammen. Die sind zusammen in einer Klasse, immer 3 Jahrgänge. Und ich beobachte, dass das sehr gut meinem Eindruck nach hilft, weil die größeren Kinder den kleineren sowohl fachlich als auch sachlich helfen können, aber auch sozial. Also ich beobachte, dass die Schülerinnen und Schüler eine sehr schöne Sozialkompetenz entwickeln, die ich anderswo so noch nicht gesehen habe, die ich früher mal gerne gehabt hätte, als ich selber Kind war. Und
deswegen freuen Sie sich, wenn Sie das Punkt jetzt sehen. Genau, Lesepate. Sie beobachten das offenbar als Lesepate an einer Schule.
Ja, als Lesepate kümmere ich mich hauptsächlich um Schülerinnen und Schüler, die Leseschwierigkeiten haben, Schreibschwierigkeiten auch. Und die kommen dann zu mir aus dem Klassenzimmer raus. Und in Absprache mit den Lehrerinnen und Lehrern arbeite ich dann mit denen zusammen, gesondert in 1-zu-1-Situationen oder in Gruppen von 2 bis höchstens 3, 4 Leuten. Und ja, übe mit denen Lesen, Schreiben. Aber die kommen auch zu mir und sprechen mit mir über irgendwelche Probleme, die sie haben. Also das ist auch so eine Möglichkeit.
Weil sie Zeit haben, ne? Sie haben Zeit und können zuhören und vergeben keine Noten.
Richtig. Und wenn da gerade im Klassenzimmer eine Situation ist, wo so ein junger Mensch von 10 bis 12 das gerade nicht mehr aushält, kann er rauskommen, kann zu mir kommen. Aber das sind auch sowieso in dieser Schule immer noch Erzieherinnen da, die für solche Situationen wirklich immer ansprechbar sind für die Schülerinnen und Schüler.
Dann haben Sie,
glaube ich, finde ich was sehr, sehr Gutes.
Dass die Ansprechbarkeit eben außerhalb des Unterrichts immer gegeben ist. Herr Schwarzkopf, danke für diese Stichworte, die Sie gegeben haben. Das sind nämlich die Stichworte einmal, also Kompetenz, die von außen kommt, Interesse, das von außen kommt, dass Schule nicht so alleine vor sich hin werkeln muss und sich alleingelassen fühlt und eben das jahresübergreifende Lernen haben Sie ins Spiel gebracht. Danke, Herr Schwarzkopf. Schönen Tag wünsche ich Ihnen noch.
Ciao.
Vielleicht sollten wir das direkt mal aufnehmen, denn jahresübergreifendes Lernen, das wird ja auch durchaus sehr kritisch gesehen. Da meinen eben auch durchaus Eltern, dass ihr Kind runtergezogen wird in seinem Lernfortschritt, wenn dann irgendwie zu viel in der Klasse durcheinander geht. Wie sind Ihre Erfahrungen, Frau Kegler?
Das haben wir natürlich gehabt in allen Jahrgangsstufen.
Montessori hat immer 3 Jahrgänge.
Immer 3 Jahrgänge von der 1. bis zur 10. Klasse. Also die 1., 2., 3. zusammen, 4., 5., 6., 7., 8. und 9., 10. Und das ist nicht zufällig irgendwie, machen wir das mal so, weil das rechnerisch so aufgeht, sondern das ist eine altersspezifische Pädagogik, die sich auf einen ganz bestimmten Erkenntnisrahmen der Entwicklungspsychologie auch berufen kann. Nämlich, dass genau ein Abstand von 3 Jahren einen eigenen Sprachraum bildet. Das ist sehr, sehr wichtig. Danach kommen andere Denkmuster, andere emotionale Muster mit ins Spiel. Und dann ist es wichtig, dass die Kinder wieder in einen anderen Kontext kommen. Also wir haben das immer gehabt und das würde an unserer Schule...
Ist aber eine ständige Unruhe eigentlich in der Gruppe. Ne? Denn das ist ja das Gegenargument, dass sich gar keine Gruppen bilden. Irgendwie.
Ja eben, also das ist ja das Gute. Weil die Gruppen, die sich bilden, sind ja, da sind ja die einzelnen Rollen in der Regel verfestigt. Und das ist der Gute und das ist die Schlechte, das ist der Klassenclown und das ist der und das ist die und so weiter. Das aufzuheben, das bringt sehr viel Bewegung in die Schule, aber nur, dann wiederhole ich mich, wenn die Lehrerin oder der Lehrer ein klares Verständnis von Führung hat. Und nicht sagt, na schau mir mal, und du bist ja immer gut und du kannst ja immer Mathe erklären. Das geht auch nicht. Also es muss eine Vielfalt von Möglichkeiten gegeben werden, dass Kinder zueinander in Beziehung treten.
Das heißt, der Gute darf auch nicht immer nur sein Wissen weitergeben müssen, sondern sich auch noch selber weiterentwickeln.
Und etwas möchte ich auch noch hinzufügen. Dieses Modell des Wechselns und des in Beziehung Tretens haben wir ja bei den Lehrern auch etabliert. Also unsere Lehrerinnen und Lehrer sind nicht ein Leben lang in der Jahrgangsstufe 1 oder 2 oder 3, sondern sie wechseln eben auch nach 3 Jahren, aber nicht mit diesen Kindern, die sie dort haben, sondern weil sie persönlich wechseln und auch in neue Zusammenhänge gesetzt werden.
Aber widerspricht das nicht gerade dem, was Sie gesagt haben, Beziehung aufbauen? Ich meine, warum muss man eine Beziehung dann nach 2 Jahren zu den Kindern wieder aufgeben und begleitet sie nicht bis in die 10. Klasse?
Ja, dazu gehört, dass das gesamte Kollegium eine gemeinsame Haltung zu diesem Thema Beziehungen entwickelt hat. Und dann ist eine freundliche, strenge und gerechte Grundhaltung, wie wir sie vorhin schon diskutiert haben, dann ist sie überall etabliert. Und nicht die Lehrer sind dann Elternersatz. Das ist ja ganz oft der Fall. Meine Lehrerin, und wenn die geht, dann bricht die Welt zusammen. Wenn sie aber eine Schule haben, in der ein gemeinsames Verständnis von Qualität etabliert ist, dann können die Kinder und Jugendlichen, können die wechseln und können sehen, interessant, dieser Lehrer ist so, diese Lehrerin ist so, gefällt mir zwar nicht so, aber ach, naja, damit kann ich umgehen. Also das finde ich eine ganz wichtige Voraussetzung.
Es ist ja auch so, dass ein Großteil dessen, was an der Schule gelernt wird, eben das ist, was nicht auf dem Lehrplan steht.
Eben.
Und da gehört zum Beispiel Personenbeobachtung, wenn ich das mal so formulieren darf, unbedingt dazu. Und deswegen ist ein gewisser Wechsel der Lehrerschaft gegenüber den Klassen sehr erfreulich, weil nur so verglichen werden kann.
Ja.
Die Schüler sprechen ja über die Lehrer. Wenn es eine gute Schule ist, dann sprechen die Schüler über die Lehrer und vergleichen sie. Und wir müssen ja bei allem, wenn wir uns jetzt so Modelle ausdenken von guter Schule, berücksichtigen, dass es immer Lehrer geben wird und Schüler, die nicht so gut sind und die ein Ärgernis sind füreinander wechselseitig. Und auch da ist es dann wichtig, dass dieses Ärgernis nicht auf Dauer gestellt wird. Also dass Schüler auch die Hoffnung haben können, ich bin in Mathe nicht gut, aber vielleicht liegt es ja einfach daran, dass ich mit dem Lehrer und seiner Art nicht zurechtkomme. Und dann gibt es ja immer diese Hoffnung zu sagen, ja, also in der nächsten Stufe ist er weg und dann fängt in gewisser Weise nicht alles von vorne an, aber ein bisschen was fängt von vorne an.
Genau.
Ich wollte aber noch einen Punkt sagen zu dieser Frage altersübergreifend. Es ist ja so, dass all diese Dinge, all diese Heterogenität, die in Klassenraum ist, nur dann bewältigt werden kann, wenn darüber nachgedacht wurde.
Ja.
Das funktioniert nicht von sich aus. Und insbesondere, wenn wir haben ja jetzt in allen Dimensionen Heterogenität. Das Alter, die Herkunft, also die Schichtherkunft, die Voraussetzung des Elternhauses, die sprachlichen Voraussetzungen, diese vielen Klassen, in denen Schüler sind, die schon sprachlich, also ihre Hauptsprache ist nicht dieselbe. Und jetzt Inklusion trägt einen weiteren Punkt der Diversität hinein in die Klassenzimmer. Und da muss man vorsichtig sein. Nicht, dass es nicht geht, aber es ist sehr anspruchsvoll. Je mehr Diversität in einer Klasse ist, desto anspruchsvoller ist das für den Lehrer.
Sie plädieren dafür, das eben nicht dem Zufall zu überlassen und vorher darüber nachgedacht zu haben.
Ja, und nicht sich einfach nur daran zu freuen, dass alles so unterschiedlich ist. Das ist so ein Wert bei uns, ja. Das ist ja, aber wir dürfen ja nicht also Pädagogik darf ja keine Lehre von Utopien sein, sondern das muss ja
an der Realität sich
beweisen. Das ist ein harter Job, ich sag's mal so, Lehrer zu sein. Das ist eine Konditionsfrage. Viel Aufmerksamkeit. Und wie viel kann davon bewältigt werden in einer Interaktionssituation? Ja, das ist ja 45 Minuten oder wenn es vielleicht besser ist, zwei Stunden, zwei Schulstunden. Und dann ist eine Person und es sind 25 Individuen da, die sie anschauen und von ihnen etwas erwarten. Das ist eine sehr spezielle Situation im Leben.
Sagt Jürgen Kaube hier am im Studio in Frankfurt. Am Telefon begrüße ich Martina Weitendorf. Schönen guten Tag, Frau Weitendorf.
Schönen guten Tag. Ja, ich finde dieses Thema sehr, sehr spannend. Ich habe mein jüngster Sohn besucht in Berlin die portugiesische Europaschule, schon seit der zweiten Klasse der Grundschule. Und das ist eine wunderbare Schule. Er ist mittlerweile in der siebten Klasse. Das ist eine öffentliche Schule. Man bezahlt also keinen Pfennig dafür, für eine sehr gute Bildung, für sehr zugewandte Lehrer und Erzieher. Also im Gros natürlich gibt es immer mal jemanden, den die Kinder nicht so mögen. Der wird dann zum Glück krank oder so. Natürlich nicht zum Glück.
Hilfe.
Ja, verstehen Sie. Aber das gehört auch zu einer Schule dazu. Aber im Großen und Ganzen sind diese Schulen einfach wunderbar. Und
was macht sie denn aus, dass sie so wunderbar ist? Das ist ja mal schön, so ein gutes Beispiel zu hören.
Ja, also erst einmal die portugiesische Europaschule, so wie alle Europaschulen. Dort sind ja die Kinder es gibt ja auch die italienische, die türkische, die spanische, französische Europaschule und so weiter in Berlin. Und dort sind halt Kinder, die italienischsprachig, in unserem Fall portugiesischsprachig sind, also Kinder aus Angola, aus Brasilien, sehr viele, aus Portugal, aus Mosambik, von den Kapverden und so weiter. Und ja, auch außerdem noch viele andere Nationen. Wir hatten an der Grundschule Japaner, Italiener, Finnen und so weiter. Also ein sehr schönes, auch viele deutsche Kinder natürlich, ein sehr schönes Miteinander. Also ich finde die kulturelle Offenheit unglaublich wichtig. Wir haben sehr viele Jahre im Ausland gelebt. Und jetzt möchte ich etwas sagen. Also ich wollte hier ein Lob auf die portugiesisch auf die Europaschulen anbringen. Das war mein erster Punkt. Und zweitens möchte ich sagen, dass man einmal darüber nachdenken könnte in Deutschland, meiner Meinung nach, dass nicht zu viele Migrantenkinder, ausländische Kinder mit nicht deutscher Sprache, also in manchen Berliner Schulen sind das ja 90% an den sogenannten Brennpunktschulen. Und ich frage mich, wie da guter Unterricht stattfinden soll, weil also überhaupt nichts gegen Migrantenkinder, um Gottes Willen, wir sind ja selber Ausländer, wie gesagt, und haben viele Jahre nicht in Deutschland gelebt. Aber es scheint mir einfach nicht sinnvoll zu sein, dass man das überhaupt nicht steuert. Also in Portugal, ich wollte das nur mal so interessehalber sagen, in Portugal besteht ein Konsens darüber, dass es einen gewissen Prozentsatz an ausländischen Migrantenkindern nicht portugiesischer Muttersprache in den Klassen geben sollte und nicht zu viel. Also da würde niemand auf die Idee kommen, 90% Schulen mit 90% Ausländeranteil, weil das führt ja zu einer weitergehenden Segregation, weil dann nehmen viele deutsche Eltern nehmen ihre Kinder dann von der Schule, weil sie das Gefühl haben, da ist ein zu hoher Ausländeranteil. Und warum kann man nicht ein bisschen vernünftig darüber nachdenken, wie der Prozentsatz in der Gesellschaft ist zum Beispiel und dass man das in den Schulen auch so gestaltet, dass meinetwegen 50% Kinder mit deutscher Muttersprache und 50% Kinder aus anderen Kulturkreisen miteinander lernen. Weil ich finde das sehr wichtig, dass sie miteinander lernen, dass sie lernen, dass sie Weltbürger sind, dass alle Menschen gleich sind, dass andere Menschen nicht weniger wert sind, weil sie eine andere Hautfarbe oder eine andere Sprache oder eine andere Religion haben. Aber es sollte ein bisschen gesteuert werden, auch zum Wohle der Lehrer, zum Wohle der Lehrer, der Kinder, der Familien und zum Wohle der gesamten Gesellschaft.
Frau Weitendorf plädiert für also Vielfalt, aber eben gesteuerte Vielfalt. Dankeschön, Frau Weitendorf, für Ihren Anruf. Wir sprechen über Schule, wie wir uns Schule wünschen, was gute Schule ist. Und mitsprechen möchte jetzt am Telefon Hans-Jürgen Diehl. Schönen guten Tag, Herr Diehl.
Ja, guten Morgen in die Runde. Ich warte jetzt schon seit kurz nach neun.
Ja, so aber viele Leute rufen uns an zu dem Thema. Das ist ein doch gut.
Ich wollte nur meine Erfahrung schildern. Also ich habe meine Kinder, die sind auf einer Hibernia-Schule. Die selektiert nicht. Die macht, führt die Kinder bis zum Abitur. und hat auch da drin integriert, also eine jeweils den Kindern gerechte verschiedene Berufe. Das heißt, sie machen auch eine Lehre.
Herr Diehl, ich habe am Anfang nicht verstanden, was für eine Schule. Sie haben irgendeinen Namen gesagt,
Hibernia.
Oder? Hibernia.
Die Schule heißt Hibernia-Schule und die Schule führt die Kinder, selektiert nicht, sondern führt alle Kinder durch eine Berufsausbildung. Das heißt, jedes Kind macht eine Lehre in handwerklichem Bereich verschiedener Berufe und führt die Kinder auch, die das wollen, bis zum Abitur.
Und die Erfahrung von Ihren Kindern ist die, dass man sich da gut orientieren kann und auch unterschiedliche, ja, vielleicht, wenn man mal nicht so gut ist, da also nicht aussortiert sich fühlt.
Ja, positiv. Und vor allen Dingen auch durch das Handwerkliche, also eigentlich gesagt, weil man eben halt, jedes Kind hat eben halt seine Fähigkeiten, sei es insgemein, jetzt sage ich mal, sei es künstlerisch, sei es intellektuell, sei es handwerklich, also für jedes Kind ist irgendwie, habe ich so das Gefühl, das Richtige dabei.
Das ist ein guter Gedanke, diese andere Fächer also oder andere Bereiche in die Schule nehmen. Herr Kaube, Sie haben vorhin, das war galt allerdings für die Grundschule, doch das sich auf Lesen, Schreiben, Rechnen konzentriert. Wie finden Sie diesen Gedanken, also jetzt da tatsächlich ganz andere Dinge mit hineinzunehmen?
Na, ich finde, das ist eine Sequenz. Man sichert die Grundlagen, die alle haben müssen. Und danach bin ich für möglichst viel lokale Autonomie. Also ich kann nicht verstehen, dass so oft auf Vergleichbarkeit der Schulen dann geachtet wird. Also in der Sekundarstufe 1 oder 2 Zentralabitur, die müssen am Ende alle dasselbe können. Mal abgesehen davon, dass sie am Ende die meisten alle dasselbe vergessen haben, darin ähneln sie sich ja dann, ist es doch so, dass schon das Unterrichtsgeschehen ist ein sehr lokales, ein sehr spezifisches. Das ist bei der einen Lehrerin so und bei der anderen ein wenig anders. Und wenn die Grundlagen gelegt sind, also wenn sie rechnen können und schreiben und lesen, dann ist es danach nur entscheidend, dass sie kognitiv anspruchsvolle Dinge machen. Also dass man nicht sagt, man gibt die Schule frei für alle möglichen, für leichtes Dasein und man sagt, ja, wir machen einen Fotografiekurs und der wird dann genauso behandelt wie ordentliche Schulfächer. Das kann er in dem Moment, in dem Fotografieren auch eine anspruchsvolle Sache ist. Oder Kochen oder der Hörer hat das mit der Lehre erwähnt. Also es ist einfach nur wichtig, diese Vielfalt so zu gestalten, dass die Kinder sich anstrengen müssen, wenn ich das mal sagen darf. Ja, es muss schwierig sein. Es muss schwierig sein. Das heißt nicht, ganz wichtiger Punkt, dass es stark selektiv sein muss. Darüber kann man dann reden, was Zensuren oder Versetzungen, ob das sinnvolle Konzepte sind. Und auch da wäre ich dafür, und insofern gefällt mir das gut, dieser Beitrag, auch da wäre ich für Autonomie, dass man sagt, lass es doch eine Schule mal so probieren. Und dann muss man halt schauen, entweder die Eltern entscheiden darüber, ob das gelingt, durch indem sie die Kinder eben da hintun oder wieder abziehen. Oder man stellt fest, wenn die alle nicht durchs Abitur kommen, jetzt nehmen wir mal an, gymnasialhafte Strukturen, dann muss man irgendwie einschreiten, dann muss man irgendwie sagen, das Kollegium selber muss sich jetzt mal Gedanken machen, wie das geändert
wird. Warum das nicht funktioniert.
Aber eigentlich eben diese lokale Autonomie, finde ich, in dem zweiten Bereich, in dem Bereich, in dem die Grundlagen schon gelegt worden sind, finde ich absolut richtig und dann auch für alle Beteiligten erfreulich.
Frau Kegler, Sie haben ja eigentlich genau das an der Oberschule auch gemacht. Sie haben, Sie also in der siebten und achten Klasse gehen die Jugendlichen auf die Schulfarm sozusagen.
Ja, genau, sehr intensiv in der Zeit der hohen Pubertät. Aber auch da muss man sehr unterschiedlich rangehen. Es gibt Kinder, die brauchen auch dann natürlich intellektuelle Herausforderungen. Das sind viele Kinder. Und da kann man sie nicht einfach nur graben lassen, sondern da muss man über Klima, über Erde, über Humusentwicklung, über was weiß ich nicht alles reden.
Also bietet sich ja zurzeit sowieso gerade sehr an.
Das bietet sich sehr, sehr an. Und auch zum Beispiel das Theaterspiel. Also in der 9. Klasse spielen sie bei uns 4 Wochen am Beginn Theater unter der Anleitung von Experten, also von Künstlern und Regisseuren. Das ist hochgradig intellektuell anspruchsvoll, wenn dort ein klassischer Stoff von allen bearbeitet wird. Mhm. Also diese Dinge sind unglaublich wichtig und sie sind, finde ich, ein bisschen mehr als eine Sequenz, wenn das Obligatorische natürlich nicht aus dem Blick verloren wird. Mein Lieblingsmotto ist immer High Challenge with High Support. Das heißt also große Herausforderungen bei großen Unterstützungssystemen und nicht die Kinder unterfordern. Und sagen, ach, willst du Fußball spielen? Ja, dann gehen wir Fußball spielen. Also diese Sofas in Schulen, ja, das ist für mich immer so ein Zeichen gewesen, oh, hier möchte ich eigentlich nicht sein.
Die Sofas in Schulen.
Ja, das ist, es geht nicht um Rumlümmeln, sondern es geht darum, dass Kinder wirklich gefordert werden. Aber, und da müssen wir eben, auch unsere Hörer haben das, oder der letzte Hörer hat das ja gesagt, es geht eben nicht, dass die Kinder nicht gefordert werden oder das Gegenteil, sie werden nach einem Muster gefordert und dann wird gesagt, du bist hier, du passt hier nicht her. Und du gehst jetzt dahin. Und du gehst dahin und du gehst dahin. Das geht nicht. Wir müssen den Kindern und Jugendlichen Räume bieten, in denen sie hohe Herausforderungen haben, ohne dass wir sie zu früh auseinanderdividieren.
Herr Diehl, Sie haben genau das Richtige und hier hohen Zuspruch geerntet. Sagen Sie es kurz, weil noch ganz viele Hörer hier laden.
Ja, ich wollte noch sagen, also auch diese Sachen, die beiden Studiogäste angesprochen haben, wir dort an der Schule, wie die Kinder machen Praktika in der Landwirtschaft, im Wald und haben auch ein Theaterprojekt. Also auch diese Bereiche, die Studiogäste angesprochen haben, wir dort auch an der Schule. Also das ist alles praktisch.
Ja. Herr Diehl, Sie haben uns also ein Beispiel auch wieder für eine gute Schule gegeben. Dankeschön dafür.
Bitte sehr.
Ein schönes Wochenende wünsche ich. Und jetzt möchte ich gerne begrüßen Elke Bayer am Telefon. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Mein Name ist Elke Bayer und ich komme aus Berlin. Und für mich ist gute Schule, wenn drei Dinge gleichzeitig passieren. Und zwar, wenn individuelle Entwicklung, wie sie beschrieben wurde von ihren Studiogästen, und Gemeinschaftsbildung, wenn das Gefühl wächst, dass Menschen zusammengehören, die Erwachsenen wie die Kinder auch, und dass mit dem, was getan wird und gedacht wird, wirklich, so nenne ich das einfach mal, ein Dienst an der Erde getan wird. Und nur wenn diese drei Aspekte gleichzeitig erfüllt werden, und zwar wenn alle sozusagen da sich auch äußern und sagen, das ist für mich gewachsen, ich empfinde das wirklich so, dann ist das für mich eine Eins. Also ich bin gegen Noten, ich bin selber Lehrerin, und da kann ich auch noch mal mehr dazu erzählen. Also ich habe ein Studium gemacht für Germanistik und Politik und bin wissenschaftlich hoch interessiert gewesen und wollte unbedingt an die Schule. Die Ausbildung an der Schule hat mich so demotiviert, dass ich das abgebrochen habe und so selber beschämt wurde als Referendarin, dass ich dachte, das ist kein Ort, wo ich das leben möchte und auch nicht leben kann. Und habe wunderbare schulische Ausbildungsgeschichten an anderen Orten mit Menschen gemacht. Bin hochkreativ in Gruppen tätig und hatte jetzt überlegt, ich gehe doch wieder an die Schule, weil alle meine Freunde und mein Partner gesagt hat, du bist eine super Lehrerin, mach das.
Und weil jetzt so viele gesucht werden?
Mhm. Ja, genau. Dann habe ich da mit meinem Know-how aus anderen Berufen jetzt da nochmal reinzugehen. Mhm. Habe 14 Tage hospitiert an einer Schule um die Ecke, bin hoch entsetzt gewesen und gleichzeitig motiviert. Und die Senatsverwaltung hat mich sowas von ernüchtert, dass ich dachte, ich gehe nicht anderthalb Jahre durch eine Mühle, die überhaupt nicht meinem Entwicklungsstand entspricht als erwachsener Mensch. Und das ist wirklich traurig.
Ist das jetzt ein individueller Punkt, wo Sie sich abgeschreckt fühlten? Also von der Art der Ausbildung, die dann nochmal von Ihnen verlangt wurde? Oder war es dann generell wieder das Erlebnis Schule?
Es ist sozusagen die Senatsverwaltungsstruktur, was eine ganz alte Struktur ist, ja, der gut, Verwaltung. Ja, aber das gehört für mich zu dem Thema dazu, dass Schule ja nicht außerhalb unserer Gesellschaft stattfindet. Schule kann auch nicht schaffen, dass wir sozusagen ein anderes Wirtschaftssystem haben. Also das, finde ich, ist gute Schule auch nochmal, was unsere Tochter gelernt hat. Die Widersprüche, in denen Schule steckt und Lehrerinnen und Lehrer stecken, den Kindern wirklich nicht schön zu reden, sondern zu sagen, hier wird Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung auf dem Papier versucht und Schule existiert in einer Gesellschaft, die aber Wirtschaft fördert, die genau das Gegenteil produziert. Und diese Widersprüche müssen wir den Kindern stark thematisieren, wie bei Paulo Freire zum Beispiel und auch Montessori. Also unsere Tochter ist in eine Montessori-Schule gegangen und sie sagt, leider nur bis zum Grundschulalter, und sie sagt, das war die tollste Zeit ihres Lebens und das hat sie so geprägt. Und das stimmt, und die Oberschule ist leider nicht so.
Elke Beyer, danke schön für Ihren Anruf hier in der Sendung mit verschiedenen Punkten, die angesprochen wurden, die wir auch weiter verfolgen wollen. Hier im Gespräch sind Ulrike Kegler und Jürgen Kaube zum Thema Was ist gute Schule? Und im Gespräch ist jetzt auch Julia Schäffauer. Schönen guten Tag, Frau Schäffauer.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Es ist spannend zu verfolgen und ich würde gerne die Vielfalt noch ein bisschen, also zur Vielfalt beitragen.
Noch vielfältiger machen.
Genau. Also meine Kinder, die sind hier in Stuttgart einer freien, aktiven Schule und das Konzept ist ein fast freies, also es ist eine halbdemokratische Schule und die Kinder können wählen, wann und was sie machen wollen und mit wem auch. Also es gibt keine Klassenverbände, sondern es gibt eine Sekundaria, eine Tertia und eine Primaria, also Primaria als erste. Und die Kinder können sich da frei bewegen und ihre Dinge frei wählen. Und ich habe jetzt schon lange zugehört und ich finde es sehr interessant, dass, also für mich klingt immer so ein bisschen eine Angst mit bei vielen Menschen, die mit Schule zu tun haben, wo ich dann immer denke, weil ich immer denke, die müssen irgendwie die Kinder wohin bringen. Also wir formen die Kinder zu was, was wir denken, dass sie zu sein haben. Und das ist sowas, was mich zunehmend so stört. Warum müssen die Kinder zu einer bestimmten Zeit irgendwas Spezielles können? Und ich habe so die Erfahrung, also ich bin selber an dem Kindergarten in der Schule, dass die Kinder ja den Wunsch haben zu lernen. Also es ist ein mitgegebenes Geschenk jedes Menschen, dass er lernen möchte. Und die Kinder jetzt bei mir im Kindergarten, Maria Montessori spricht ja auch von diesen sensiblen Phasen und die sind so spürbar da und die kommen und die gehen auch wieder. Und
im Kindergarten, wie ist es denn aber zum Beispiel, wenn Kinder in die Pubertät kommen und vielleicht wirklich ganz andere Interessen haben? Können sie das dann und können die Eltern das dann auch aushalten?
Das ist ein spezielles Thema. Ich bin ja selber, ich habe zwei pubertierende Kinder. Es ist eine Herausforderung, aber ich denke, jeder, der diesen Weg geht mit den Kindern, der lässt sich auch auf einen eigenen Prozess ein. Und das ist mein Prozess, den ich als Mutter habe, ist mich in dem Vertrauen zu stärken, dass meine Kinder ihren Weg finden. Und das ist eine sehr große Herausforderung. Ich komme auch aus einem anderen Konzept, ich komme aus dem Waldorf-Konzept. Meine Kinder waren am Anfang auch in der Waldorfschule und habe mich davon total verabschiedet, weil ich persönlich es auch als sehr eng sehe und dass Kinder sehr geformt werden. Ja. Und das jetzt zu erleben, dass die Kinder wirklich ihre Zeit bekommen, ihren Interessen nachzugehen. Und
trotzdem lesen, rechnen, schreiben können?
Genau.
Um es jetzt mal überspitzt zu fragen.
Aber dann halt, wann sie wollen. Und das ist sehr interessant. Wir haben immer wieder so ehemaligen Treffs, weil viele Schüler gehen ja nach der 10. können die bei uns dann gehen mit verschiedenen Abschlüssen, die sie extern auch machen können. Und sie erzählen dann so von ihrem Werdegang und wie sie es erlebt haben. Und wir haben teilweise 1er-Abis, die das gemacht haben. Und die haben in der 7. Klasse Lesen und Schreiben gelernt. Und also bei den Jungs, das ist ja so auch ein spezielles Thema, das ich beobachte. Die Jungs brauchen mehr Zeit. Und das war uns an der Schule deutlich sichtbar. Die brauchen Bewegung, die brauchen ihren Matschhügel, die brauchen ihre Häuser, die sie bauen und beschäftigen sich mit Mathematik und physikalischen Dingen einfach auf eine ganz andere Art und Weise. Und die kommen da später hin. Und einen ganz wichtigen Punkt, der ist auch ein paar Mal schon gefallen, also der bei uns zunehmend auch im Kollegium viel diskutiert wird, ist die Beziehung zu den Kindern. Also dieses wachsame Gucken, wo steht jedes Kind in seiner emotionalen, sozialen Entwicklung. Und das ist für mich so der magische Punkt, den man irgendwie sehen muss. Also ich sehe auch schon im Kindergarten, Kinder kommen mit bestimmten dass sie irgendwas verdrängen oder nicht ran wollen. Und dann zu gucken, was ist es, was die Kinder abhält, sich zu öffnen, sich dem Lernen zu öffnen,
ja,
und dahin zu schauen und nicht irgendwie zu üben.
Frau Schäfer,
und wenn sie üben wollen, dann kommen die schon und wollen es wissen. Also ein Kind ist bei mir gerade auch im Abschluss und sie können sich ja die Hilfe holen. Und noch ein Punkt, der...
Aber nur noch einer, weil wir haben jetzt ganz viel auf der Liste.
Ja, das Thema mit diesem Lehrer, Lernbegleiter, bei uns heißen sie Lernbegleiter und die sind alle per Du. Und weil zu dem Thema Autorität, die Kinder haben eine wunderbare Beziehung zu diesen Lernbegleitungen, sie können sich auch ihre aussuchen. Und ich glaube, diese Menschen, wenn sie klar sind in ihrem eigenen Wesen, sind normale, natürliche Autorität, die Kinder dann auch gerne annehmen.
Dankeschön, Dankeschön, Frau Schäfer, für diesen...
Ich hätte noch viel mehr zu erzählen.
Das kann ich mir vorstellen. Wir machen bestimmt wieder eine Sendung zur Schule. Ja. Aber Sie haben viele Punkte angesprochen. Dankeschön dafür. Das war ja nun ein sehr, sehr freies Konzept. Was mich interessiert, Frau Kegler, auch an der staatlichen Oberschule, Montessori-Oberschule in Potsdam, hat man ja viele Freiheiten gehabt oder sich genommen gehabt, eben nicht. Mhm. Wie kann eigentlich, weil sonst höre ich immer, ja, wir können das und das nicht machen, weil der Rahmenplan gibt das und das vor. Wie kann man denn eigentlich das unter einen Hut bringen, Sie als Schulleiterin?
Herr Kaube hat ein tolles Wort in seinem Buch, das heißt Randlegalität. Das finde ich wirklich super gut, das habe ich bis dahin nicht gehört.
Das heißt, man ist immer am Rande der Legalität, wenn man solche Projekte macht?
Ja, also ein bisschen schon. Und man braucht Mut und mein Buch wird allen mutigen Lehrerinnen und Lehrern gewidmet und das ist nicht umsonst so auf der zweiten Seite, weil ich glaube, das fehlt ganz, ganz vielen Lehrerinnen und Lehrern und einer Personengruppe, die wir überhaupt noch nicht angesprochen haben. Das sind nämlich die Schulleiterinnen und Schulleiter, denen eine ganz, ganz große Bedeutung dazukommt, dieses Denken zu fördern. Ich bin ein bisschen anderer Meinung als die Vorrednerin, dass die Kinder sich so ganz frei entwickeln können. Ich muss sagen, das stimmt so nicht ganz.
Das sind sicherlich unterschiedliche Erfahrungen.
Das sind unterschiedliche Erfahrungen und ich
und
finde,
die
man
Rahmenbedingungen,
muss
die geschaffen.
Ja, man muss alles bereithalten und man muss sehr genau hinschauen. Und Kinder können auch ganz leicht ihre Zeit vertrödeln und können dann frustriert sein, wenn sie nicht die entsprechenden, übrigens auch kognitiven, intellektuellen Herausforderungen haben. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, wenn ich als ehemalige Leiterin einer Montessori-Schule das sage, aber das ist ja genau das Konzept, ein Curriculum aufzubauen, stringent aufzubauen und nicht alles in die freie Wahl zu stellen, und trotzdem zu ermöglichen, jedes Kind zu sehen und ihnen auch ganz individuelle Entwicklungsspielräume zu ermöglichen.
Jetzt begrüße ich am Telefon Dominik Hölzwimmer. Sie haben jetzt viele unterschiedliche Konzepte gehört von guter Schule. Was ist Ihres?
Ja, hallo. Ich rufe aus Lande an und ich bin selber Lehrer am Gymnasium und ich möchte das Ganze nur noch einen neuen Punkt einbringen. Es wird ganz viel Tolles gesagt und ganz viele wichtige Punkte angesprochen. Dass wir uns auch noch die Gedanken machen, was wollen wir denn auch als Gesellschaft und Schule nicht nur als geschlossenen Mikrokosmos betrachten. Was ich in den letzten Jahren bei den Schülern häufig erlebe, ist, dass Themen wie Zukunftsangst und auch diese Funktionalität, die wir in der Gesellschaft ja erleben, also alles muss für was gut sein sozusagen. Und ich bin auch noch Deutsch-Geschichte-Lehrer, ne? Also die Laberfächer, die ja für nichts gut sind sozusagen, was man häufig dann hört. Und ich denke, da sollten wir auch mal drüber nachdenken, auch zwischen den nach den Wahlkämpfen, wie wichtig ist uns die Bildung tatsächlich, denn es scheitert tatsächlich häufig an Rahmenbedingungen und die 30 Schüler in der Klasse sind da ein Punkt an den Regelschulen und es wird schon vieles angesprochen und da müsste man schon sich auch die Frage stellen, was wollen wir für Kinder? Wollen wir die bei Amazon schnell den Button drücken können und funktional schnell in die Wirtschaft gehen oder was ist unser Begriff von Bildung überhaupt?
Was mich interessieren würde, wie geht das bei Ihnen im Lehrerzimmer zu, wenn Sie diese Meinung vertreten? Ist das eigentlich, ist an Ihrer Schule genau so, können Sie darüber reden oder sind Sie da so ein bisschen Außenseiter in einer kleinen Gruppe und müssen Ihre Laberfächer verteidigen?
Ach so, nee, eigentlich nicht. Also das ist schon, wir sind ein großes Kollegium, klar gibt es da immer ein bisschen Gruppen, aber ansonsten beobachten wir schon auch generell, dass diese Diskussion um Noten, also mir wird häufig in den letzten Jahren von Oberstufenschülern auch so ein bisschen zugeschoben, ja wegen mir
und meiner Bewertung wäre jetzt quasi die Zukunft in Gefahr. Ne? Also dieser Dienstleistungsgedanke von Schule, also alle haben jetzt dann das Abitur und im Endeffekt müssen wir sagen, wir verlagern das Problem eigentlich an die Universitäten, die dann jetzt wieder in den ersten zwei Semestern ja einführen, wie arbeite ich eigentlich wissenschaftlich, wie schreibe ich und vielleicht sogar noch einen kleinen Rechtschreibkurs, weil wir das natürlich ja ein bisschen verwässern, um die Schülerzahlen müssen stimmen. Auch da haben Sie die Schulleiter angesprochen, die sind eigentlich mit die Ärmsten. Die Schülerzahlen müssen hoch sein, damit ja die Lehrerversorgung stimmt. Und gleichzeitig leidet da natürlich auch gewissermaßen die Qualität. Und einen Punkt möchte ich noch ganz kurz ansprechen. Die Politik hat da eine Mitschuld. Ich finde, das Wegbrechen der Realschule, als wenn wir dieses dreigliedrige System haben, hat dazu geführt, dass vielen Schülern keine Alternative mehr offen bleibt. Und die gehen nach der vierten aufs Gymnasium und erleben dort Frustration, weil es einfach noch zu früh ist. Und aber mangels Alternative, die Alternative ist vielleicht eine Schule, eine Realschule plus hier in Rheinland-Pfalz, die eben dann vielleicht sogar eine soziale Problemschule ist und dann schickt man viele aufs Gymnasium und das, denke ich, ist auch ein strukturelles Problem. Man hat den Schülern eine Alternative genommen zum Gymnasium und das sehe ich als großes Problem, weil das die Ängste weiter schürt. Ne? Also ich glaube, Fünftklässler, die haben Angst, keinen Job zu bekommen. Und das ist ja was Gesellschaftliches.
Ja, Fünftklässler mit Angst um ihren Job. Herr Hölzwimmer, Dankeschön für diese Eindrücke aus dem Lehrer- und aus dem Klassenzimmer. Dankeschön dafür.
Gerne.
Wie stellen wir uns gute Schule vor? Eben gerade vor der Musik hatten wir ja einen Hörer, der eben aus eigener Erfahrung doch eine ganze Menge erzählt hat, Herr Kaube. Er hat Ihnen, glaube ich, durchaus aus dem Herzen gesprochen.
Ja, es war so eine Mischung, weil er sagte, die Schule müsse sich so öffnen für die Gesellschaft und er gab dann auch eindrucksvolle Beispiele, also für Zehnjährige, die Angst
haben vor Arbeitslosigkeit.
Vor Arbeitslosigkeit haben. Ich würde daraus ja schließen mehr, dass die Schule eigentlich doch insistieren sollte auf dem Unterricht als einem nicht einem Raum, in den alles hineindrängt von außen, sondern dass man sagt, Lebensnähe der Themen oder so, das ist vielleicht gar nicht der Punkt, sondern die Schule sollte unterrichten, was sie selbst, die Lehrer, selbst für wichtig halten. Und denn die Umwelt drängt ja ohnehin unglaublich auf die Kinder ein, also auch medial, das muss man sagen. Die sind ja einer ganz anderen Medienwelt ausgesetzt.
Dass man so eine Art Freiraum schafft?
Dass man eigentlich sagt, jetzt konzentrieren wir uns mal auf Dinge, die unter allen Umständen gut sind. Und nicht nur, weil jetzt gerade der Klimawandel dran ist. Und also ich kenne das, dass das eben wirklich in der fünften Klasse an Gymnasien dann schon über Nachhaltigkeit diskutiert wird. Und dann würde ich wieder sagen, lasst uns doch erstmal die Voraussetzungen dafür schaffen, für solche Diskussionen. Und die Kinder, wie das ja auch die Rahmenpläne tun, nicht zu sehr als kleine Erwachsene behandeln, denen schon auf der Grundschule die Prinzipien der Demokratie, die Menschenrechte, die Toleranz und eben die kognitiven Dinge, die mit der Zukunft zusammenhängen, mit dem Arbeitsmarkt und dem Programmieren und der Digitalisierung und so, dann stürzt so die ganze Gesellschaft auf die Kinder ein, auch in der Schule.
Ja.
Und ich bin eigentlich, also nicht, die Schule soll nicht ein der Gesellschaft abgewandter Ort sein, aber sie sollte ja Dinge vermitteln, die unter allen Umständen gut sind. Also denken, vergleichen, beschreiben können, zeichnen können. Ganz egal, wie die Zukunft sein wird. Und denn die kennen wir ja auch gar nicht.
Ist denn das möglich, Frau Kegler, wirklich diese Freiräume zu schaffen?
Ja. Mich haben ja immer viele gefragt, wie machen Sie das denn, dass Sie hier die Rahmenlehrpläne durchkriegen? Und dann habe ich gefragt, wie machen Sie das denn? Das ist ja nur ein Fake. Es gelingt ja niemandem, für alle einen Rahmenlehrplan durchzukriegen.
Richtig,
das ist nie passiert. Und diese Rahmenpläne, auch wenn sie noch so gut sind, wir haben im Moment sehr fortschrittliche, finde ich, aber sie sind natürlich überlastet.
Und das heißt, weg damit?
Weg damit. Also das konnte ich als Beamtin jetzt in meinem Buch so radikal nicht schreiben, obwohl das, wenn man genau guckt, dann steht es da auch drin. Aber Herr Kaube hat das ganz klar geschrieben, weg mit den Lehrplänen.
Ja, und wonach richten wir uns dann? Ich meine, gibt es da noch Noten an der Schule beispielsweise?
Sie kosten vor allem Fantasie und Eigentempo des Unterrichts. Das finde ich einen zentralen Satz. Noten, da müssen wir sehr fein unterscheiden. Also wir haben keine bis zur 8. Klasse und das ist hervorragend, weil Noten, die unterdrücken natürlich jegliche Form von miteinander umgehen, und von Vielfalt. Also Sie schreiben ja selber, dass die Notenziffer ungeeignet ist, die Leistung von Schülern exakt und umfassend abzubilden, trifft zu. Das tut die Note eben nicht. Sie dient dazu, dass man sich zurückziehen kann und dass man Eltern gegenüber entschieden auftreten kann, dass es und dass Vergleiche in den Klassen passieren. Also die, man kann ganz andere Formen der Bewertung finden, die viel anspruchsvoller sind. Also indem man Gutachten schreibt, indem man gute Gespräche führt. Und das muss man aber alles lernen. Und das ist eine Riesenaufgabe in der Schule. In meinem Buch habe ich ein Kapitel, das heißt, wer schreibt, der bleibt. Das war die riesigste Aufgabe, mit die Lehrer zu Schreibern zu machen, damit sie auch dort ein Vorbild sind.
Denn es kann ja nicht sein, dass man die Noten, die ja eine Information transportieren sollen, dass man die ersetzt durch Texte, die nicht informativ sind. Also diese Arbeitgeberzeugnisse hat sich bemüht und war auch sehr nett und so. Das kann es ja nicht sein. Und ich glaube, hinter den Noten steckt ja eigentlich ein Problem, das Problem der Prüfung.
Ja.
Dass man eigentlich sagt, es gibt ja zwei Sorten von Prüfungen in der Schule. Man prüft das Gelernte oder man prüft, wie das, wenn man das englische Wort dafür übersetzt, prüfen für das Lernen. Also entnehme ich eigentlich der Prüfung vor allem, ob das Kind etwas kann oder eben nicht kann.
Ja.
Oder ist es ein Instrument der Diagnostik, dass ich sage, welche Fehler, wieso macht sie eigentlich diesen Fehler? Wieso glaubt sie, dass 5/8 weniger ist als 5/9?
Genau.
So. Und das scheint mir manchmal an den Schulen zu wenig, diese zweite Möglichkeit zu wenig ergriffen. So werden zum Beispiel Schüler manchmal, wenn man Diktate sieht, wenn sie denselben Fehler 5-mal machen, bekommen sie 5 Fehler. Obwohl es eigentlich nur ein Fehler ist. Sie schreibt irgendein ein Wort mit dem falschen Vokal oder so, schreibt es 5-mal falsch, dann ist es jedes Mal derselbe Fehler und der wird aber 5-fach gezählt. Also da könnte man viel mehr Intelligenz investieren in das Anliegen von Prüfungen, was natürlich Arbeit macht.
Ja. Vor allen Dingen muss man den Arbeitsprozess von dem Prüfungsprozess trennen. Und das findet nicht statt. Also die berühmte Mitarbeit, die gewertet wird, darüber muss grundsätzlich nachgedacht werden. Man muss ganz klar sagen, jetzt ist Prüfung, jetzt wird das und das und das geprüft, aber man kann nicht immer in Prüfungssituationen sein.
Ja.
Das ist das, was in die Schule kaputt macht. Dass je kleiner die Menschen sind, umso härter sind im Grunde die Bedingungen für sie. Später ist man auch nicht jeden Tag in einer Prüfungssituation.
Nee, man
darf
nachschlagen.
Wir darf nachschlagen. Und das machen wir jetzt. Wir schlagen hier nochmal das Telefon auf. Werner Luck ist am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Luck.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Luck. Ich rufe aus Berlin an. Und ein Punkt ist meiner Ansicht noch gar nicht richtig berücksichtigt worden. Natürlich müssen die Lehrer auf die Schüler eingehen, individuelles sozusagen Interaktion. Aber wenn sie Klassen haben, die primär eher über 30 Schüler sind, dann geht das nicht. Die Lehrer, die brennen ja aus über die Jahre. Ja? Das heißt, wenn die Politik nicht die Rahmenbedingungen schafft, dass die Schülerzahl pro Klasse 15 oder 18 nicht überschreitet, dann ist jegliches Hoffen, dass die Schüler individuell berücksichtigt werden, ist meiner Ansicht nach sinnlos. Weil ich habe so viele Lehrer erlebt, wie gesagt, ich bin Pädiater gewesen und ich habe so viele Interaktionen auch mit Lehrern gehabt bei entsprechenden Patienten. Die Lehrer sind ausgebrannt, die schaffen das gar nicht. Und nochmal ein Punkt mit den Migranten. Der ganz große Problem in Berlin ist, dass viele Migrantenfamilien die deutsche Kultur ja gar nicht berücksichtigen. Das heißt, die Kinder kommen in die Schule und die entscheidenden Punkte der deutschen Kultur, ich sage das jetzt nicht als Nationalist, sondern als Werte, das wird ja gar nicht akzeptiert. Also der eine Punkt ist viel zu viele Schüler und auch der
Herr Luck,
ja,
ich glaube,
auch der Kollege, noch eine ganz kurze Sache, der Kollege, der vorher was von Worms erzählt hat, der 59, das heißt, dass die Universitäten, die Lehrer ausbilden, dass die wirklich bereit sind, zu Leuten auch zu sagen,
das
wenn sie feststellen, dass sie nicht geeignet sind als Lehrer, dass gesagt wird, lass es, wird nicht. Ich habe so viele Kollegen als Lehrer auch erlebt, die studieren, die stehen vor den Klassen und merken, sie haben Angst vor den Schülern.
Herr Luck, danke schön für den Bitte. Anruf. Wir sind am Ende der Sendung und finde, dass wir eigentlich mit so einem Wort, wo wir die Lehrer stärken müssen, das machen Sie vor allem in der Betonung des Teams.
Ja, unbedingt. Und die Schulen des Deutschen Schulpreises zum Beispiel machen das alle so, dass sie herausgefunden haben, dass sie das nicht mehr alleine können. Also die Kooperation unter den Lehrern ist sehr, sehr, sehr entscheidend. Dadurch ändert sich die grundlegende Haltung und Leistungsorientierung ist dann nicht vom Tisch, sondern kann dann gerade erst entstehen.
Herr Kaube, ja, Frau Kegler, ja?
Sie hatte gerade den Schulpreis erwähnt. Ich finde, das ist ja eigentlich, ist einerseits eine Auszeichnung für diese Schulen, aber das ist ja meiner Ansicht nach gar nicht die Pointe des Schulpreises, sondern dass es einfach Beispiele gibt, dass man einfach sagt, wir haben uns diese Freiheit genommen, von der andere vielleicht glauben, dass sie gar nicht existiert.
Herr Kaube, wir müssen an die Nachrichten weitergeben und können aber genau mit diesem Wort abschließen, nämlich, dass es gute Schulen gibt, das haben wir gehört, hier bei uns. Dankeschön. Ulrike Kegler, Schulleiterin Montessori-Oberschule ehemals, und Jürgen Kaube, FAZ-Herausgeber. Danke fürs Mitdiskutieren bei allen. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende. Das Thema Schule bleibt weiter spannend.